und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt, dass ihr seht, um was es geht. Ich weiß, nicht jeder ist ein Freund davon, wenn man einen Gottesdienst oder die Einleitung eines Gottesdienstes mit dem Alltag kombiniert und schon gar nicht mit fußballerischen Ereignissen. Aber es ist halt nun mal so, ich kann nicht anders. Ich muss die EM einfach ins Spiel bringen heute. Die Fußball-EM. Es ist nämlich so, für mich vielleicht sogar etwas verrückt, wie viele Emotionen und welche Euphorie die Fußball-EM auslöst. Und noch immer auslösen wird. Und diese Begeisterung für ein Land mit zunehmendem Erfolg wird sie mehr und mehr. Und gewisse manche sonst fußballerische kleine Staaten sprechen schon von der EM-Gewinn. Sie sagen, weil sie ein, zwei Spiele gewonnen haben, da machen sich. Und ich bin überzeugt, auch Österreich könnte es schaffen. Nein, aber es geht darum, wir sind 32 Nationen bei der Fußball-Europameisterschaft, bei der Endrunde der Fußball-Europameisterschaften und jedes Team hat sich doch ein gewisses Ziel gesteckt. Das sind von Land zu Land unterschiedlich. Einige Menschen oder einige Mannschaften haben das Ziel, diese Vorrunde zu überstehen, zumindest das Achtelfinale zu erreichen. Manche sagen, ja, Halbfinale, das ist unser Minimalziel. Andere sagen das Finale und etliche Mannschaften sprechen ganz klar, sie wollen Europameister werden. Das ist das Ziel. Ganz klar definiert. Aber ich denke, da sollte man schon gewisse Sachen, auch Faktoren berücksichtigen. Welche Möglichkeiten hat man überhaupt, sein Ziel zu erreichen? Und es geht darum, es richtig einzuschätzen. Dazu zählt, hat die Mannschaft wirklich das spielerische Potenzial? Haben sie genügend gute Fußballer? Es zählt dazu, stimmen die Werte im Fitnessbereich? Haben sie einen Superstar, der technisch gut kann? Sind sie eine Mannschaft? Es geht hier nicht immer nur um einen einzelnen Spieler, weil wir wissen, ein Spieler kann kein Fußballspiel gewinnen, sondern das sind alle Beteiligten gefordert, ihr Bestes zu geben. Vom Superstar bis zum dritten Ersatztorwart, dessen Einsatzmöglichkeit oder Wahrscheinlichkeiten gleich null ist. Aber es geht auch um den Trainer und sein Team. Es geht um die medizinische Abteilung mit dem Mannschaftsärzten, mit den Physiotherapeuten, mit den Masseuren, bis hin zum Zeugwart. Von allen diesen Beteiligten ist das Beste gefordert. Sie müssen ihr Bestes geben, damit ihr Ziel erreicht kann. Es ist schon was Besonderes, denn die Bestimmung und die Aufgaben einer Nationalmannschaft ist nicht nur, sich zu präsentieren, sondern sie steht doch für ein ganzes Land. Ob für Deutschland, Österreich, Holland oder wo auch immer. Und ich bin mir sicher, keiner dieser 32 Mannschaften hat sich das Ziel gesteckt, so nach dem olympischen Gedanken, dabei sein ist ja alles. Wäre dem so, so könnte die Mannschaft ihre Trainingseinheiten streichen. Sie könnten sich zurücklehnen, denn sie sind ja schon dabei. Sie könnten sagen, ja, wir haben die Endrunde geschaffen und jetzt genießen wir die Atmosphäre, die Stimmung umherum. Wir lassen uns von unseren Fans feiern, aber das Training stellen wir ein. Wir verlassen unser Bett oder den Liegestuhl am Pool, wann wir wollen. Wir bevorzugen uns doch, die Genüsse der Hotelbars einzuverleiben. Weil dabei sein ist ja alles und sie sind dabei. Was macht es noch Sinn, etwas weiterzumachen? Nur dabei sein entspricht nicht den Anforderungen, die an Sie als Mannschaft gestellt worden. Nur dabei sein verfolgt auch kein Ziel. Nur dabei sein ist Wischiwaschi. Nur dabei sein ist kein Ziel. Es ist ein Zwischenschritt, ein Zwischenziel, vielleicht auch eine Minimalanforderung, um ein Ziel zu erreichen. Dabei sein soll anregen, weiterzukommen und mehr zu erreichen. Verzeiht mir diesen kurzen Ausflug in die Sportwelt, aber auch schon Paulus hat sich dem bedient und von dem her habe ich kein so schlechtes Gewissen. Auch wir als Gemeinde haben eine Bestimmung und haben Aufgaben. Ebenso wird von uns als Gemeinde erwartet, einiges von uns und von jedem Gemeindeglied gibt es gewisse Erwartungen. So war es wohl schon immer, angefangen von den ersten Gemeinden, das ist nachzulesen in den Briefen, die an die Gemeinde gingen, das nicht heißt hier Stillstand, sondern wie man sich weiterentwickelt, wie man vorankommt, wie man mehr nach außen geht, welche Aufgaben man hat. Begonnen vor über 2000 Jahren und daran hat sich bis heute nichts geändert. Deswegen habe ich für heute ein Thema gewählt, das uns als Gemeinde hoffentlich anspricht, vielleicht sogar herausfordert und im Idealfall anspornt. Es lautet, heilende Gemeinde werden. Vorab, falls jetzt jemand denkt, dieser oder jene Gedanke aus der Predigt passt genau auf jemand anders, sollte er diesen Gedanken jetzt schon verwerfen. Es wäre schön, wenn du heute einen oder vielleicht auch mehrere Gedanken aus der Predigt für dich ganz persönlich herausnehmen kannst. Dann könnte der Gedanke von Gott für dich ganz persönlich sein. Heilende Gemeinde. Bei diesem Thema geht es nicht um uns. Es geht um Jesus. Denn alle Heilung und alles Heilende, das wir ausstrahlen können, kann nur von Jesus kommen. Dazu habe ich mich auch ein bisschen schlau gemacht und habe auch eine Predigt gefunden, wo eine Passage darin heißt, weil er gesagt hat, oftmals werden, vor allem die Willow Creek, glaube ich, wird heißen, wir als Gemeinde sind die Hoffnung der Welt. Sind wir die Hoffnung der Welt, stellt er in Frage. Was bieten wir Gemeinden in Österreich, in Deutschland, in den Niederlanden oder weltweit oft für ein Bild diese Welt? Ich möchte es nicht verallgemeinern, aber oft sehen die Menschen bei uns Streit, Nachtragen, Unversöhnlichkeit, Spaltungen und vieles mehr. Wenn also wir die Hoffnung dieser Welt werden, dann sähe es doch düster aus. Hoffnung muss etwas Festes sein, das ein festes Fundament hat, das nicht schwankt, das nicht unsicher ist. Hoffnung muss auf etwas von langem oder von absolutem Bestand sein. Auf sowas muss Hoffnung gebaut sein. Auf etwas, was man sich todsicher verlassen kann. Das finden wir nicht bei Menschen. Das finden wir aber bei Jesus. Er wankt nicht. Er bricht nicht weg. Auf ihn, und das ist das Tolle, und auf sein Wort ist immer Verlass. Jesus ist die Hoffnung der Welt, nur Jesus. Und Jesus ist die Hoffnung auch für die Gemeinde. Und Jesus muss der Bestandteil, das Fundament, der Grundstock der Gemeinde sein. Ist das enttäuschend für uns? Ja, enttäuscht es uns. Vielleicht. Aber es befreit uns von der Last, selber die Hoffnung für andere, für die Welt sein zu müssen. Wir wissen, das können wir nicht. Dennoch hat die Gemeinde von Jesus eine ungeheure Bedeutung. Sie hat eine Bedeutung für uns, für die Menschen um uns herum. Und es heißt sogar, es hat eine Bedeutung für die sichtbare und unsichtbare Welt. Dazu lese ich aus Epheser 3 die Verse 8 und 11. Da schreibt Paulus: Ausgerechnet ich, der Geringste unter allen Christen, darf anderen Völkern verkünden, welchen unermesslichen Reichtum Christus für jeden von uns bereithält. Allen darf ich erklären, was Gott, der das Weltall geschaffen hat, von Anfang an mit uns Menschen vorhatte und was bisher verborgen blieb. Jetzt sollen alle Mächte und Gewalten an der Gemeinde die unendliche Weisheit Gottes erkennen. Alle sollen nun wissen, dass Gott seinen ewigen Plan durch unseren Herrn Jesus Christus verwirklicht hat. Jetzt sollen alle Mächte und Gewalten an der Gemeinde die unendliche Weisheit Gottes erkennen. Die Gemeinde ist das, woran die Menschen und sogar die unsichtbaren Mächte Jesus erkennen sollen, erfahren sollen, seine Liebe, seine Wunder, seine Taten. Jesus wirkt in der Gemeinde und in der Gemeinschaft seiner Kinder. Das heißt, er zeigt sich auch darin, durch uns, durch die Gemeinde soll die Welt die Vorzüge und die Schätze, die Jesus bereithält und die Gott uns Menschen offenbart werden, erkennen. Vielleicht so ein Widerspiegeln, vielleicht aber auch ein Übersetzen, vielleicht ein Klarstellen. Durch uns, durch die Gemeinde soll die Welt Jesus erkennen. Das bedeutet in diesem Fall nicht dabei sein ist alles, sondern es heißt eher mittendrin statt nur dabei. Mitgestalten, mitmachen, das Beste geben, nicht nur dabei sein. In Kolosser 2, Vers 3 heißt es unter anderem: In Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das ist das, wo die Leute um uns herum erkennen sollen. Die Schätze und die Erkenntnis und der Weisheit durch die Gemeinde. Oder im Vers 9, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Das ist, wo wir sichtbar werden sollen. Und damit wird die Gemeinde der Ausstrahlungsort von Gottes Weisheit, von Gottes Schätze, von Gottes Liebe und seiner Gerechtigkeit. Wir sind der Ausstrahlungsort. In Christus wohnt die ganze Fülle von Gott. Es geht immer um Jesus. Nur durch Jesus. Und wir erwarten alles von Jesus. Vielleicht ist es für manche enttäuschend, vielleicht auch ernüchternd. Aber gleichzeitig ist es befreiend und entlastend. Nun kommen wir zu einem Kernaussage. Kann Gemeinde heilen?
Nein.
Kann Jesus heilen?
Ja.
Alle und alles. Nun könnte man natürlich auch eine Gegenfrage stellen, wozu braucht man dann die Gemeinde? Mit und durch vermittelt Gemeinde seine Hoffnung für die Welt und dadurch hat sie eine wichtige Aufgabe, nämlich heilend für ihre Umgebung zu wirken. Die Gemeinde hat die Aufgabe, heilend für ihre Mitmenschen, für ihre Umgebung zu wirken. Das muss nicht nur der Gemeinde, sondern jedem Gemeindeglied bewusst sein. Genauso wie Heilung nur von Jesus kommt. Stellt sich die Frage, wie können wir als Gemeinde eine heilende Gemeinde werden? Oder sind wir es schon? Jedenfalls, wenn nicht, dann sollten wir es werden. Und wie schaut sowas im Idealfall aus? Da gibt es nämlich ein paar Voraussetzungen, die wir erfüllen müssen. Oder die vielleicht du erfüllen musst. Die erste Voraussetzung für eine heilende Gemeinde ist, eine heilende Gemeinde braucht geheilte Menschen. Kein Mensch ist von sich aus heil. Die Bibel sagt in Römer 3, 23, dass es dazu keine Ausnahme gibt. Da heißt es, alle, und damit sind alle Menschen betroffen, sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Heißt, alle Menschen sind Sünder und somit von Gott getrennt. Alle Menschen haben Narben und Wunden, die sie sich oder auch andere zugefügt haben. Es gibt keinen von sich aus heilen Menschen. Was tun? Der erste Schritt zur Heilung ist, meine Bedürftigkeit, um Heilung zu erkennen und einzugestehen. Zu sagen, ja, ich bin Sünder. Ja, ich bin gegenüber Gott nicht gerecht. Ja, ich bin getrennt von Gott. Und ich habe keine Chance, aufgrund meiner Taten, meines Lebens, mich selbst zu heilen. Geschweige denn, heilend zu wirken. In der Erkenntnis des Kreuzes, in der Erkenntnis der Heilstat Jesus Christus, dass er am Kreuz für meine Vergehen, für meine Übertretungen, für meine Sünden gestorben ist. Und mit diesem Erkennen gehe ich und komme ich im Gebet zu Jesus und bitte um Vergebung. Hast du das schon getan? Es ist eine Grundvoraussetzung. Und falls nicht, biete ich mich gerne an, nach dem Gottesdienst unterstützend wirkend zu können. Aber es ist ein wichtiger, aber ein heilsbringender Schritt. Das ist die Grundvoraussetzung. Zu erkennen, dadurch wird meine Schuld vergeben. Und Jesus sagt nicht hier, dabei sein ist alles, sondern Jesus sagt, hey, es geht weiter, ich habe mehr mit dir vor. Er will mich befreien, er will mich heilen, nicht nur der Seele, sondern auch in allen anderen Bereichen. Von dem, was meinem Leben nicht gut tut, was mein Leben zerstört. Jesus ist auch bereit, heilend zu wirken in deinen Abhängigkeiten, in deinen falschen Beziehungen, in deinen falschen Prioritäten, in deiner falschen Denkweise, in deinen falschen Lebensgewohnheiten. Jesus, er vergibt, er heilt und er stellt auch wieder her. Jesus heilt unsere Beziehung zu Gott, zu der wir ursprünglich geschaffen sind. Jesus arbeitet auch ein Leben lang an deinen, an meinem Charakter, an meinen Entwicklungen, an meinen Prägungen, an meinen Reaktionen, an meinem Denken, an meinem Reden, an meinem Gestalten von Beziehungen. Er macht es, wenn wir ihn darum bitten und wenn wir ihn lassen. Deswegen fragt dich Jesus heute, darf ich an dir arbeiten? An deinen Schwächen? Darf ich an deinem Aufbrausen, an deinem Frust, vielleicht an deiner Unversöhnlichkeit, vielleicht an deiner Unfähigkeit, Kritik zu empfangen und konstruktiv damit umzugehen, an all unseren Schwächen? Er fragt dich, die du vielleicht weißt, darf ich dann arbeiten? Vielleicht sagst du, nein, da gibt's bei mir nichts mehr zu arbeiten. Ich sehe bei mir keinen Grund zur Verbesserung. Ich habe alle idealen Voraussetzungen mitgebracht. Kleiner Tipp, frag mal deinen engsten Beziehungen, deinen Partner, deine Eltern, deine Kinder, deine besten Freunde, ob bei dir wirklich immer alles so ideal ist. Ich denke, wie schnell klagen wir Menschen über die Gemeinde, über die Gesellschaft, über die Politik. Wir hinterfragen aber dabei nicht, ob wir in unserem engsten Umfeld vielleicht uns gar nicht so viel anders verhalten. Dass unsere Erwartungen, die wir gegenüber anderen haben, durchaus berechtigt sind, aber auf die Erwartungen, die andere an uns haben, keine Rücksicht nehmen. Oft leben wir nicht einmal im engsten Umfeld geheilt, geschweige denn heilend. Erwarten es aber von der Gemeinde, von der Gesellschaft, von dem Arbeitgeber. Für unseren Beitrag zu einer heilenden Gemeinde sehe ich drei Fragen, die entscheidend sind. Erstens, bin ich geheilt? Grundvoraussetzung. Zweitens, lebe ich geheilte Beziehungen? Und drittens, wirkt sich mein Leben heilend aus? Erste Frage. Bin ich geheilt? Habe ich Erkenntnis meiner Schuld? Habe ich Gott meine Sünden übergeben? In der festen Überzeugung, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist? Habe ich, wo nötig, auch bei den Menschen um Vergebung gebeten, an denen ich persönlich schuldig geworden bin? Habe ich versucht, mein Leben zu bereinigen? Lass ich mich ändern, beziehungsweise ändere ich auch mein Gott ungewolltes Lebensgewohnheiten und verzichte auf das, was mich von Gott trennen könnte? Hole ich mir Hilfe, wo nötig, und lasse Gott gegebenenfalls mit Hilfe von Menschen auf meine Defizite oder an meinen Defiziten arbeiten. Bin ich geheilt? Zweite Frage. Lebe ich geheilte Beziehungen? Konnte ich, habe ich allen Menschen vergeben, die vielleicht an mir schuldig geworden sind? Ich weiß, dass Gott mir meine Schuld vergeben kann und wird, wenn ich allen vergebe, die an mir schuldig geworden sind. Bete ich jeden Tag, ich vergebe allen Menschen, die an mir schuldig geworden sind, so wie es im Vater unser uns auch aufgefordert wird. Lieber Gott, vergib mir doch meine Schuld, wie auch ich vergebe den Menschen, die an mir schuldig geworden sind. Dann sollte nämlich auch etwas dabei herauskommen. Wirkt sich mein Leben heilend nach außen aus? Wird es für andere sichtbar? Suchen andere meine Nähe, meinen Rat? Erfahren Menschen an mir Auferbauung, Ermutigung, Vergebung, Hilfe? Erleben andere Menschen durch mich Jesus? Sehen die Menschen Jesus in mir? Wird Jesus offenbart durch mein Leben? Sicherlich ist die Frage berechtigt, die sich stellt, was will ich von der Gemeinde verlangen? Was will ich denn vom Arbeitgeber der Gesellschaft verlangen, wenn es an einer Stelle bei mir selbst hakt? Ist nicht vieles von dem, was ich bei anderen bemängel, oft nur die Widerspiegelung der Summe meiner persönlichen Defizite? Sollen wir als Gemeinde nicht Licht sein? Sollen wir als Gemeinde nicht die Würze des Lebens sein, das Salz des Lebens sein? Sollen wir nicht begehrenswert sein für die Menschen draußen? Dass sie sagen, ja, da habe ich genau das, was ich brauche. Ja, hier habe ich Vergebung. Hier redet man nicht schlecht über mich. Hier wird mir geholfen, wenn ich in Nöten bin. Hier erlebe ich, was es wirklich heißt, die Schätze Gottes, die er für uns hier auf Erden schon bereithält, zu erkennen. Deswegen denke ich, sollten wir uns persönlich, wenn das unser Ziel ist, diesen drei Fragen auch stellen. Damit wir heilend eine heilende Gemeinde werden. Denn eine Gemeinde kann nur dann heilend sein, wenn ihre Gemeindeglieder sich von Jesus Christus immer wieder und immer tiefer heilen lassen. Sie geheiligte Beziehung einüben und leben. Und dadurch ihr Leben sich nach außen heilend auswirkt. Ich bitte dazu, eine Erkenntnis zu beachten. Ich kann nur mich verändern lassen. Ich kann nicht die anderen verändern lassen. Entscheidend ist, ob ich Jesus Christus darum bitte, dies zu tun. Ob ich es will, dass er konkrete Dinge in meinem Leben und Schuld vielleicht sogar aufdeckt. Dass er an mir arbeitet. Natürlich auch durchaus unterstützend mit anderen Menschen, mit Seelsorgern, Mentoren, wie auch immer. Wir alle tragen Wunden und Narben, teilweise uns selbst zugefügt und oftmals auch von anderen. Was können wir damit tun? Das klingt vielleicht zu einfach, aber zu Jesus kommen und uns durch ihn vielleicht auch von anderen Menschen heilen lassen. Kommen wir zum Abschluss. Kolosser 2, 6 bis 7 steht: Wie ihr nun Jesus Christus, den Herrn, angenommen habt, so ihm und seid verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt seid, und seid reichlich dankbar. Könnte das klappen? Wie gesagt, ein paar Beispiele zum Abschluss. Hoppala, Entschuldigung, da habe ich jetzt, das ist nicht genau, das ist das zweite Bild, meine Folie. Wir schämen uns nicht, wenn wir selbst Fehler machen. Wir fühlen uns weder unter noch überlegen gegenüber anderen und ja, wir vergleichen nicht. Wir trauen uns, ehrlich zu sein gegenüber anderen, aber auch ehrlich gegenüber uns selbst zu sein. Wir freuen uns mit denen, die gerade sich freuen. Das ist Gemeinschaft, und wir trauen mit denen, die gerade trauen. Es fällt kein böses Wort. Und wenn doch, dann einer Verzeihung verbunden. Wir sprechen nicht im Rücken anderer über deren negative Eigenschaften. Wir packen an, wo wir Not sehen. Wir helfen mit, wenn wir einander brauchen. Und wir helfen auch zusammen, wenn Gemeindeveranstaltungen sind. Wenn wir gemeinsam aktiv werden. Wir nehmen uns nicht raus. Es geht um etwas. Es geht darum, etwas Heilendes von uns als Gemeinde nach außen, in den Familien, in die Arbeitsplätze, in die Ortschaften, in die Nachbarschaften, in die, unsere Gesellschaft zu tragen. Das ist unsere Bestimmung. Wenn nicht sogar unsere Daseinsberechtigung. Sind wir so? Oder wollen? Ganz sicher sollen wir so werden. Und das muss nicht Jahre dauern. Das kann heute beginnen, bei jedem von uns. Heute können wir uns zusammen sagen und sagen, ja, wir wollen uns neu aufmachen. Wir wollen zur heilenden Gemeinde werden. Und da ist jeder von uns gemeint. Und wir schaffen es auch nur gemeinsam. Und wenn dadurch die Herrlichkeit und Größe Gottes sichtbar wird durch unser Wirken, dann haben wir ein Teil des Paradies schon auf Erden, den Himmel auf Erden. Wenn die Menschheit an uns als Gemeinde erkennen, welche Schätze Gott für uns bereithält. Deswegen, es zählt für uns alle. Dabei sein ist nicht alles. Es geht um mittendrin, statt nur dabei. Das wünsche ich uns. Amen.